Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Vielen Dank fürs Downloaden, Streamen, Hören und vor allem fürs Weiterempfehlen. Ich bin Axel Metz und diesmal geht es nicht um Musik, sondern um Literatur und weil wir mitten in der Urlaubszeit sind, um ein Buch, das sich um Urlaub mit den Eltern dreht, als Erwachsener. Geschrieben hat das Buch der in Leipzig lebende Comedian und Autor André Herrmann. Der Titel ist Schön war's, aber nicht nochmal. Urlaub mit den Eltern. Schön, dass du Zeit gefunden hast, mit mir zu sprechen.
Hallo, Axel.
Also du hast einen der potenziellen Urlaubsbestseller dieses Jahres geschrieben.
Anscheinend, ja.
Das ist eine knappe Antwort. Urlaub mit den Eltern hat ja jeder von uns irgendwann mal als Kind gemacht. Urlaub mit den Eltern als Erwachsener macht, glaube ich, nicht immer jeder. Ich habe es schon gemacht und ich muss sagen, ich habe es nicht bereut. Du, glaube ich, auch nicht so, aber das Buch sagt ja eigentlich auch was anderes. Schön, aber nochmal nicht. Übertragen.
Genau.
Warum?
Genau das sagt der Titel. Ich bin total bei dir. Bereut habe ich es im Endeffekt überhaupt nicht, weil wenn ich jetzt höre, wie meine Eltern noch über den Urlaub reden und sich so freuen, dass sie das überhaupt gemacht haben, ist es natürlich schon schön. In dem Moment, wo man dann da ist und tatsächlich alles schief geht, was schief gehen kann, zweifelt man dann doch daran, ob man das vielleicht nochmal wiederholen möchte.
Ja, ich habe ja so ein bisschen festgestellt, wenn man dann erwachsen ist und die Eltern dann langsam älter werden, du bist ja dann nicht bloß Urlaubmachender mit den Eltern gemeinsam, sondern du übernimmst so ein bisschen die Position des Reiseleiters, stimmt's?
Absolut. Also vor allen Dingen, weil es bei mir der Fall war, ich war schon mal in Petra, wo meine Eltern unbedingt hin wollten und wusste dementsprechend auch, wie man da hinkommt. Und da haben sich meine Eltern natürlich irgendwann auch ein kleines bisschen drauf verlassen, dass ich auch schon weiß, wo es lang gehen wird.
Und das geht ja dann auch weiter mit so vielen Kleinigkeiten. Also kümmere dich mal um Flughafen. Du bist da ja schon mal hingeflogen, du weißt ja, wo man da abfliegt. Dann, du gehst irgendwo was essen. Gerne in einem Land, wo man die Sprache nicht spricht. Du warst da schon mal, sag du mal was. Bestell du mal für uns. Also du hast dann schon irgendwie, du bist eigentlich die ganze Zeit auf Achse als derjenige, der dort das Heft in der Hand haben muss. Das macht es, glaube ich, auch ein bisschen anstrengend.
Ja, auf jeden Fall. Also da war es dann immer schon ganz gut, dass wir natürlich getrennte Zimmer haben und ich irgendwann abends auch mal alleine in meinem Zimmer liegen konnte und mal wieder ein bisschen mich wieder aufladen konnte. Weil sie sind ja sehr interessiert, auf jeden Fall, aber sie haben dementsprechend auch sehr viele Fragen, die man damit unter gar nicht beantworten kann. Und dann abends im Hotel noch alles schnell zusammengoogeln. Warum ist die Menora, warum hat die irgendwie 7 Kerzenhalter und alles mögliche, solche Fragen.
Wie war es denn eigentlich dort in dem Land? Also Israel ist ja so ein Land, wo ich sage, war ich noch nicht und müsste ich mal irgendwann auch mal machen. Erzähl mal, wie ist das so für dich, das Land? Was findest du daran gut und bemerkenswert und was hat deinen Eltern eigentlich am besten gefallen?
Es ist ein super schönes Land. Ich glaube, meinen Eltern hat am besten gefallen, dass sie es natürlich nur aus den Nachrichten kannten, wegen irgendwelchen Anschlägen und dem Krieg, der jetzt natürlich ist. Zu der Zeit waren wir zum Glück natürlich noch nicht da. Aber dementsprechend schwer wäre es jetzt natürlich auch hinzufahren. Aber sie waren total begeistert davon, dass es im Prinzip ein wunderschönes, ganz normales Land ist, was für uns durch die Nachrichten eben sehr, sehr problembelastet klingt. Und es auch ist, aber nicht so doll, wie man es sich's vorstellt. Also man kann sich da ganz normal bewegen. Es ist super schöne Landschaft. Man kann überall hinfahren. Das ist überhaupt kein Problem. Es ist ein bisschen teuer, aber ansonsten wunderschönes Land.
Na gut,
jetzt natürlich sehr, sehr kriegsgeplagt.
Klar, teure Urlaubsländer gibt's ja auch anderswo auf diesem Planeten. Was ist so dein Highlight, wo du sagst, also wenn's mal wieder klappen sollte mit einem sorgenfreien Urlaub in Israel, da musst du unbedingt hin?
Also ich würde schon sagen, Totes Meer sollte man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen, weil es ist ja nun mal da und einmal wirklich so, wie alle immer auf den Bildern machen, sich auf den Rücken legen und dann so schön im Wasser schweben, das geht tatsächlich. Also man kann sich's nicht vorstellen, wenn man nicht da war, wie sich das anfühlt. Und wenn man dann so weit ist, kann man auch mal ein bisschen in der Westbank unterwegs sein, sich da mal die Städte angucken und dann mal gleich rüber nach Petra, nach Jordanien.
Okay. Was hat deinen Eltern am besten gefallen? Das weswegen Sie unbedingt nach Israel wollten, oder gab es da irgendwie ein ganz anderes Highlight? Was haben Sie dir erzählt?
Auf jeden Fall die Reise nach Petra fanden Sie, glaube ich, sehr, sehr toll. Und ansonsten waren Sie sehr beseelt vom Essen. Also es gibt ja sehr, sehr wenig Fleisch in Israel. Und wenn man das dann irgendwann tatsächlich nicht vermisst, es ist zumindest im Falle meines Vaters schon ein sehr großes Plus. Sie waren große Falafel-Fans und Hummus lieben sie jetzt. Fand ich toll, dass sie das so genossen haben.
Nun ist das mit den Eltern, einen gemeinsamen Urlaub zu machen, das eine Ding, dann so die Schoten von der Reise im Familienkreis weiterzuerzählen, das nächste, aber da ein ganzes Buch draus zu schreiben. Wann ist dir der Gedanke daran gekommen? Schon während des Urlaubes oder hast du das Ganze erstmal ein Stückchen sacken lassen müssen?
Tatsächlich war das überhaupt nicht geplant. Also ich habe kurz vorm Abflug angefangen, darüber zu twittern, weil schon bis dahin schon so viel passiert ist. Ich irgendwo hin musste mit dem ganzen aufgestaubten Zeug. Und als es dann während der Reise schon auf Twitter so wahnsinnig explodiert ist, habe ich dann danach überlegt, okay, könnte ich es irgendwie zusammenfassen? Und habe dann mal eine Geschichte, nämlich die, wie wir meinen Vater aus Versehen in der Wüste verloren haben, aufgeschrieben. Und damit sind wir da ein bisschen rumgegangen und witzigerweise hatten alle Verlage Lust. Und dann habe ich es geschrieben und jetzt ist es da.
So ganz kurz in zwei, drei Sätzen, wie ist dein Vater verloren gegangen in der Wüste?
Wir waren im Toten Meer baden und es war am Walpark und da sind alle Busse kostenlos und dementsprechend überfüllt auch die Oasen, wo man badet und die Busse. Und wir wurden dann beim Einsteigen oder reindrängen in den Bus dummerweise geteilt. Meine Mutter war schon drin, ich habe es gerade noch reingeschafft und als die Tür sich schloss, habe ich gesehen, wie mein Vater vor der Tür stand, wie wir dann festgestellt haben, ohne Pass, ohne Handy, ohne Englischkenntnisse, ohne Geld. Und das war dann ganz schön aufregend, wie er es zurückgeschafft hat.
Wie hat das zurückgeschafft, ohne jetzt zu viel aus dem Buch zu verraten?
Das wäre tatsächlich ganz schön doll gespoilert. Er hat sich eines Tricks bedient, den, glaube ich, sonst nur die Israelis machen.
Ja, klar, du willst ja auch, dass die Menschen dein Buch lesen. Du hast es ja jetzt schon in Buchform daliegen. Du hast es auch in Leipzig vorgestellt mit einer Lesung. Wie haben die Leute darauf reagiert?
Also das Feedback war grandios, es war absolut bombastisch. Die Leute haben sich kaputt gelacht und gleichzeitig aber auch verstanden, dass es schon auch eine Wertschätzung der Elternfiguren ist. Also ich versuche mich jetzt nicht über sie lustig zu machen, aber zu sagen, dass sie sich irgendwann mal ein bisschen daneben oder ulkig verhalten, finde ich, sollte schon drin sein. Aber ich glaube, es ist mir ganz gut gelungen, trotzdem in dem Buch klarzumachen, dass ich meine Eltern mag, wir uns alle drei sehr mögen und uns natürlich auch dementsprechend wertschätzen und als Erwachsene verstehen.
Ja. Was haben eigentlich deine Eltern so spontan gesagt, als sie rausgefunden haben, dass du ein Buch über diese ganze Geschichte schreiben wirst?
Ja, meine Mutter hat es tatsächlich über Umwege erfahren. Ich wollte es ihnen dann irgendwann mal beichten. Da hat mich meine Mutter schon gefragt, ja Junge, was schreibst du jetzt? Was schreibst du denn eigentlich über uns im Internet? Und dann musste ich es ihnen beichten. Als sie dann gesehen haben, was ich geschrieben habe, fanden sie es eigentlich witzig. Meine Mutter sagt eh immer, sie ist das nicht. Sie ist ja ganz anders. Mein Vater findet es lustig. Und, ich glaube, sie hatten eher Angst, dass ich wirklich irgendwas Doofes über sie schreibe, aber sie kommen ja immer doch ganz gut weg, denke ich.
Du bist ja auch ein netter Sohn, so wie es aussieht. So wie ich die ganze Geschichte, ich habe schon mal ein bisschen reingelesen, wenn ich so sehe, was du erzählst. Ich habe spontan eine deutsche Sommerkomödie vor mir, für Film oder Fernsehen, Streaming, was auch immer. Ich könnte mir das gut vorstellen.
Das ist nett, dass du sagst, da wäre ich dabei, würde ich mitmachen.
Wer würde denn deine Mutter spielen in deiner Variante eines Filmes, wenn du dir was wünschen dürftest, schauspielertechnisch?
Schwierig zu sagen. Meine Mutter hat nur kategorisch Veronika Ferres ausgeschlossen, aber ich weiß nicht, wie ernst sie das genommen hat. Ich bin nicht so ganz dick drin im Schauspieler-Game. Ich fand sonst immer Katharina Thalbach gut. Ich weiß gar nicht, wie alt ist denn Katharina Thalbach? Ich finde die toll auf jeden Fall.
Ich glaube, die könnte eine Mutter in dem Alter spielen. Auf jeden Fall. Wer wäre der Vater?
Wenn er Lust hat, gern Armin Rohde. Ich mag den auch sehr.
Und dann bleibst ja du noch. Also du hast ja dann die Wahl. Du könntest dich selbst spielen, du könntest es aber auch jemand anderen überlassen.
Ich würde mich da nicht aufdrängen, weil ich wirklich nicht sicher bin, wie gut meine Schauspielfähigkeiten sind. Wenn das jemand, der aussieht wie ich, genauso gut kann oder besser kann vielmehr, was wahrscheinlich nicht so schwer sein wird, ist, glaube ich, auch fein für mich.
Okay, du kommst ja eher vom gesprochenen Wort. Du bist auf Poetry Slams unterwegs gewesen, du machst Comedy-Sachen. Ein Buch schreiben ist schon nochmal was anderes, als dort was für meinetwegen einen Poetry Slam vorzubereiten. Wie hast du dich denn für das Medium Buch begeistern können?
Ja, auf jeden Fall ist es was anderes. Ich hab lustigerweise schon zwei Bücher vorher geschrieben, die aber nicht so erfolgreich geworden sind wie das jetzt. Insofern wusste ich schon in etwa, wie es geht, aber es war jetzt mit dem großen Verlag schon auch nochmal eine Umstellung, weil man kriegt da schon eine härtere Deadline und da gucken auch noch ein paar mehr Leute mit drauf. Das Schreiben an sich habe ich, glaube ich, war jetzt nicht so schwer, weil ich es tatsächlich auch schon sonst immer gemacht habe. Und man muss halt, finde ich, für mich nur eine Routine reinkriegen, dass man wirklich da dran bleibt und das dann regelmäßig macht und dann kriegt man das auch hin, so 300 Seiten zu schreiben. Hm.
Wie sah deine Routine aus beim Schreiben? Hast du dich wirklich früh um 8 an den Rechner gesetzt und losgelegt oder war das irgendwie ein bisschen chaotischer? Du hast ja auch neben dem Schreiben ja auch noch andere Dinge vor.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich eine ganz harte Deadline gehabt von lass mich kurz überlegen, von 4 Monaten und habe das dann irgendwie runtergebrochen, wie viele Seiten ich pro Woche schreiben müsste. Und das waren dann immer 17 Normseiten, die ich machen musste. Und das habe ich mir tatsächlich immer vorgenommen, das zu machen. Und das war immer ungefähr ein Kapitel. Und dann habe ich wirklich, ja, mitunter mich montagmorgens hingesetzt. Manchmal war es Dienstagabend schon fertig. Mal kam natürlich irgendwas dazwischen. Aber sich das so pro Woche vorzunehmen, das war, glaube ich, so das, was es dann nachher auch funktionieren hat, machen lassen.
Ja, du schreibst auch für andere, du machst deine eigenen Comedy-Auftritte. Was ist so eher deins jetzt? Du bist ja noch auch schon 36 und dein Leben hat sich schon ordentlich eingenordet. Was ist so mehr deins? Für andere was tun oder wirklich selber auf der Bühne stehen und das, was du selber gemacht hast, dann halt auch loszulassen, ungebremst aufs Publikum?
Ja, so das eigene vor dem eigenen Publikum vortragen oder vorlesen macht natürlich wirklich, wirklich am meisten Spaß. Ich finde es aber trotzdem immer mal zwischendurch, schreibe ich schon auch mal gern für eine Sendung oder für eine Kollegin oder einen Kollegen. Aber an sich, so ehrlich muss ich sein, für sich selbst ist es doch immer am besten.
Ich habe im Internet auf Wikipedia gefunden, dass du ein Wort erfunden hast. Heipzig. Erzähl mal.
Ja, ich habe damals dieses Wort tatsächlich geprägt, als der große Boom von Leipzig war und der große Zuzug stattfand und sich die Stadt so binnen ein paar Jahren sehr, sehr schnell verändert hat durch das Wachstum. Und ich habe damals den Begriff mir ausgedacht, weil ich beschreiben wollte, wie irrational das Ganze war. Also es gab ja nichts Negatives mehr über Leipzig. Und alle, die in Leipzig gewohnt haben, fand ich, zumindest mit denen ich geredet habe, waren immer so, ja, es hat jetzt auch nicht nur Vorteile, weil plötzlich steigen die Mieten und alles, die Infrastruktur kommt nicht mehr hinterher. Nicht, dass man irgendwas gegen Zuzug hat, aber die Stadt dann so komplett irrational abzufeiern. Und dann hieß es auch immer, es ist das neue Berlin, wo ich dachte, wer mal in Berlin war, der weiß, Leipzig ist eine sehr, sehr schöne Stadt, aber bei weitem nicht Berlin. Und vielleicht belassen wir es einfach dabei. Und um das zusammenzufassen, habe ich dann irgendwann mal das Heipzig genannt, habe so einen Blog gestartet, wo ich alle diese total übertriebenen Artikel gesammelt habe, weil ich dachte, das wird vielleicht so als kleine Kritik deutlich. Hat eher so mittelgut funktioniert. Es tauchte nachher sogar als Begriff auf so Immobilienzeitschriften auf und so.
Das stimmt. Also ich glaube, der große Leipzig-Hype ist so kurz hinter seinem Höhepunkt schon angekommen. Aber ja, eine ganze Weile lang, das ging ja bis hin, weiß ich nicht, bis hin in die USA.
Ja, absolut. Es war in der New York Times, es war wirklich in allen möglichen, das Blog gibt es auch noch und das wirklich auf allen möglichen großen Zeitungen der Welt gab es Artikel über Leipzig. Mit Bildern, also nicht nur so ein kleiner Mini, sondern richtig große, fette Artikel. Vollkommen übertrieben.
Im Positiven wie im Negativen ist absolut Leipzig nicht das neue Berlin. Da sind wir uns, glaube ich, sehr, sehr einig. Ja. Du bist Stadionsprecher gewesen bei RB Leipzig, hast dort für die Nachwuchsmannschaften gearbeitet. Wie wichtig ist Fußball in deinem Leben?
Och, es geht. Also ich bin jetzt niemand, der am Sonntagnachmittag in Tränen ausbricht, wenn irgendeine Mannschaft verloren hat. Aber ich gucke schon gern Fußball, ich verfolge es so größtenteils, aber ich bin jetzt nicht so ein Hardcore-Fan, falls mir das die Hardcore-Fans verzeihen.
Wenn du Gäste hast in Leipzig, was zeigst du denen von der Stadt unbedingt?
Ich finde, das ist immer eine große Schwierigkeit an Leipzig, dass ich finde, es gibt gar nicht so viele große Sehenswürdigkeiten, wo man so hingehen kann, sondern Leipzig ist eher so ein Gefühl, was man so mitkriegt. Ich würde mit Ihnen auf jeden Fall die großen Magistralen mal langlaufen, also einmal Eisenbahnstraße hoch und runter, Karli hoch und runter, die Karl-Heine-Straße hoch und runter, Südvorstadt, Connewitz, sowas an einem, wie es jetzt auch ist, so einem Frühlingsabend, dann sich da irgendwo draußen hinsetzen, vielleicht noch ein kleines Bier trinken. Ich glaube, dann versteht man Leipzig ganz gut. Und wenn man dann noch sieht, dass danach noch, da ist noch ein Konzert, da ist noch eine Party, da ist noch, da kann man in die Oper gehen, ins Theater. Ich glaube, dann kriegt man so einen Eindruck davon, was dieses Leipzig ausmacht.
Ja, jetzt bei dem schönen Wetter sich irgendwo auf den Freisitz setzen, ist normal, da staunt keiner. Aber wenn du Gäste in der kalten Jahreszeit hast, der Leipziger sitzt ja, so wie die Temperaturen knapp über Null sind, draußen und genießt Freisitz. Warum ist das so? Das gibt's in keiner anderen Stadt in Deutschland. Der Leipziger ist einer, der auf dem Freisitz sitzen muss.
Ist das so, dass sie schon so, dass es nirgendwo sonst so gibt? Ich weiß auch nicht, warum es so ist, aber es ist, wie du gesagt hast, genauso. Sobald der erste Sonnenstrahl draußen ist, hocken die Leute nur noch draußen. Warum das so ist? Vielleicht, weil die Leute gern anderen Leuten beim Vorbeifahren, beim Vorbeiflanieren zugucken. Oder wie es früher immer auf der Kalibrechtstraße war, man da sitzt und dabei zuguckt, wie die Leute, die gerade erst zugezogen sind, mit dem Fahrrad in die Straßenbahnschienen kommen.
Du bist bekannt dafür, dass du Roasts machst. Man kennt ja die großen, die auf Comedy Central mal gelaufen sind, die ganzen Roasts von den ganzen Prominenten bis hin zum Donald Trump Roast. Was hat dich so dran gefesselt, dass du sagst, ich möchte das auch gerne machen, ich möchte gerne auch Roastmaster sein?
Das war tatsächlich Zufall. Ein Freund von mir, Tim Tölke, hat in Leipzig das einfach mal als Veranstaltung gemacht, so zum Probieren. Da haben wir dann einen Kumpel von uns aus dem Freundeskreis auf den Stuhl gesetzt und das hat so wahnsinnig gut funktioniert. Die Leute hatten so einen Spaß, dass wir das dann quasi immer weitergemacht haben. Und je weiter und je größer wir es gemacht haben, desto prominenter wurden dann die Gäste. Sebastian Krumbiegel war dann da, Ingolf Lück war da, Felix Lobrecht hat sich auf den Stuhl gesetzt und Olaf Schubert war dann auch mal als Gast mit dabei. Und als das dann so groß wurde, ich habe einfach, glaube ich, einfach gemerkt, dass ich das ganz gut kann. Ich kann ganz gut den weichsten Punkt an den Leuten finden und da reindrücken, ohne dass wir uns danach hassen.
Das ist ja die Schwierigkeit, ne? Also gab es schon auch mal irgendwo Momente, wo du gemerkt hast, oh, jetzt habe ich doch ein bisschen tiefer reingepiekt, als es gut war?
Bei mir ging das. Ich habe das bei anderen Leuten schon erlebt. Also, dass die dann so Sachen erzählt haben, wo dann bei allen so ein bisschen das Gesicht runterging, weil man dachte, das war jetzt doch der eine drüber. Bei mir ging es eigentlich.
Was mich an der Stelle so ein bisschen fasziniert, wir leben ja in einem Zeitalter der neuen Empfindlichkeit. Also du musst heutzutage noch nicht mal groß was gesagt haben und schon ist jemand mit dir aber wirklich ordentlich eingeschnappt und lässt das auch alle wissen. Das Ganze geht ja auch ins Feld der Comedy hinein, die ja eigentlich alles darf, solange es lustig ist. Hast du das auch schon irgendwie gemerkt, dass das irgendwo schwieriger wird bei den Leuten so im Verständnis? Bei so einem Roast muss es ja schon hoch hergehen.
Ich glaube, es ist immer eine Frage des Settings, also wie man, wo man und wann man das macht. Also bei so einer Roast-Veranstaltung ist ganz klar, dass es auf jeden Fall unter die Gürtellinie gehen wird. Da sind sich auch alle drüber einig, die da mitmachen. Es gibt trotzdem, glaube ich, noch den Unterschied zur Geschmacklosigkeit. Also ich finde, es gibt auch bei allem, was man machen kann, noch eine geschmacklose Variante eines Witzes, die man dann vielleicht einfach nicht machen muss. Und ich glaube, die Diskussion, also ich bin total bei dir, Leute sind auf jeden Fall ein bisschen empfindlicher geworden. Ich glaube, man kann dem Ganzen aber ganz gut entgehen, indem man einfach einen sehr, sehr guten Witz macht. Also wenn man wirklich nur halt Wörter sagt, um Leute zu provozieren und sie irgendwie stumpf abzuwerten, dann kann ich verstehen, dass man dafür Konter kriegt. Wenn man dahinter was hat oder einen Sinn hat oder eine Idee hat oder wirklich einen guten Witz, dann ist meistens auch keiner böse, ist so meine Erfahrung.
Du bist 86 geboren in Wittenberg, was alle nur kennen als Lutherstadt Wittenberg. Du bist aufgewachsen, sagen wir mal so, in einer Phase, wo man anfängt, Musik für sich selber zu entdecken. Da waren die 90er fast rum und die 2000er haben gerade angefangen. Was war so die Musik, mit der du angefangen hast zu befinden, das ist meine Musik und nicht die andere?
Ja, die andere war zuerst am Anfang erstmal die ganzen 80er-Kassetten, die meine Eltern hatten. Ich bin dann, glaube ich, so über alles Mögliche, von Deutschrap über Punk, Metal und dann irgendwie doch wieder so Richtung Punk gekommen. Ja, das ist, glaube ich, so meine Musik.
Ja, du bist ja noch einer aus der Abteilung, die noch CDs gekauft haben, zumindest anfangs. Weißt du noch, was deine erste CD war?
Ich weiß es, glaube ich, nicht so hundertprozentig, aber ich erinnere mich, dass es eine sehr, sehr frühe CD war, auf jeden Fall so irgendeine Maxi-CD von NSYNC und Backstreet Boys hatte ich auch eine Maxi-CD, auf jeden Fall.
Klar.
Aber welcher Titel es war, weiß ich gerade nicht mehr. Ne?
Die Boybands haben es dir damals angetan als Kid?
Ja, na klar, da war ich mit dabei.
Klar, es ist ja, es heißt ja immer nur, Boybands sind was für Mädchen, eigentlich ist das auch was für kleine Jungs.
Na klar.
So als erster Kontakt mit der Popmusik. Was war so die Band, die dich dann so auf deinem eigenen Weg begleitet hat? Was, wo du sagst, das habe ich damals entdeckt, toll gefunden und mag ich eigentlich heute noch gern?
Ja, das war definitiv Against Me. Das ist eine kleine, was ist es, Folk-Punk-Band aus North Carolina, glaube ich. Florida, aus Florida. Und die kenne ich seit der ersten EP und kenne jetzt immer noch alles. Und wenn die spielen, was sie hoffentlich bald wieder tun werden, bin ich auf jeden Fall dabei.
Du gehst also auch gerne auf Konzerte. Was war dein Bestes bisher?
Das Beste war tatsächlich ein Against Me-Konzert in Leipzig im Coney Island. Ich glaube, das war das New Wave-Album. Das war so doll in dem Publikum, dass ich mir danach ein T-Shirt kaufen musste, weil meins komplett nass war, aber nicht von meinem Schweiß.
Das sind immer die besten Konzerte, Wenn man sozusagen im Fremdschweiß baden musste.
Ja.
Du hast deine Eltern angesprochen mit ihren 80er-Jahre-Kassetten. Ich kenne das auch noch von Autofahrten, da ist man ewig unterwegs gewesen an die Ostsee oder an den Balaton. Und dann lief natürlich die vom Papa, die Kassette. Bei mir war es Vicky Leandros und Nana Muscuri. Ich konnte jeden einzelnen Titel auswendig und mochte es nicht mal. Was war das bei dir? Was bei dir, wenn du an diese Fahrten mit Soundtrack der Eltern im Auto denkst, wo du sagst, ja, das ist hängen geblieben. An diesen Song, an diesen Künstler erinnere ich mich.
Ach, alles Mögliche. Bonnie Tyler, Kim Wilde, Toto, Culture Club, ach, alles, was so in so einer typischen 80er-Playlist drin ist, kenne ich in- und auswendig und lustigerweise mag ich es mittlerweile.
Okay. Was sagst du zu Bonnie Tyler?
1A war ich schon auf dem Konzert in Zwickau.
Ehrlich?
Ja.
Wie fandst du das Konzert?
Super. Also die kann's noch. Die macht super viel Spaß, ja.
Sie hat ja nur so zwei große Kracher aus den 80ern. Das eine ist Total Eclipse of the Heart, das andere ist halt I Need a Hero. Welcher von den beiden Songs ist der, wo du sagst, das ist mehr meins?
Definitiv I Need a Hero.
Warum?
Weil es nach vorne geht, weil treibt richtig schön und das mag ich.
Sehr cool. Du bist mit Leipzig schon durch auf deiner Lesetour. Du kommst allerdings Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres auch nach Dresden, wenn ich das richtig gesehen habe. Du bist nochmal in Leipzig auch nochmal.
Ja, genau.
Am 9.11., ne?
Ja, und Dresden 25.01.
Alles klar, also gleich im neuen Jahr. Wie muss man sich diese Lesung mit dir vorstellen? Wie läuft das ab? Sitzt du da ganz einsam auf so einem Stühlchen und hast da ein kleines Lesepult oder gibt's da was zu sehen? Hast du Video beziehungsweise Bilder? Eine Art Diashow?
Es ist tatsächlich relativ unspektakulär. Ich lese aus dem Buch vor, ich sitze an einem Tisch, lese daraus vor, erzähle ein bisschen dazwischen, um so irgendwie Zusammenhänge herzustellen. Aber ansonsten ist es nicht viel mehr, aber auch nicht weniger, als dass ich aus dem Buch vorlese und es natürlich szenisch vorlese. Also so, wie es meine Eltern erzählen und so, wie ich es erzähle. Also es ist schon unterhaltsam, hoffe ich. Die in Leipzig fanden es gut.
Axel trifft André Herrmann, Comedian, Roastmaster und Buchautor. Sein Buch heißt Schön war's, aber nicht nochmal, Urlaub mit den Eltern. Ist im Rowohlt Verlag erschienen und das Buch gibt es sowohl digital als auch als normales Buch. Am 9. November liest er daraus in Leipzig im Haus Leipzig, am 25. Januar dann die Lesung in Dresden in der Schauburg. Mehr Infos über André Herrmann, seine Auftritte und andere Bücher findet ihr auf andrehermann.de, auf Facebook, Instagram und X. Axel trifft findet ihr auf Facebook und Instagram. Gerne folgen, liken, kommentieren und auch teilen. Die nächste Podcast-Folge nächste Woche kostenlos überall, wo es Podcasts gibt, von Apple Podcast über RTL Plus bis hin zu Spotify. Bitte abonnieren und bewerten. Ich bin Axel Metz und sage Dankeschön und bis zum nächsten Mal.